Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Ta-da-da-da, wir sind zurück. Hallo Stefan.
Hi Manu. Hallo zusammen.
Braun gebrannt aus dem Sommerurlaub. Es geht wieder los mit Ausgeglaubt. Herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Die alten Hasen, die uns schon seit Jahren kennen und hören und auch diejenigen, die neu dazu gekommen sind. Wir sind beides reformierte Theologen, die mit Leidenschaft über Fragen des Glaubens, aber auch der Gesellschaft, der Gegenwart sprechen. Und wir steigen jetzt nach einigen Wochen Sommerpause mit neuem Elan wieder. Was bleibt vom Christentum? Das ist unser Titel für diese Folge. Wir sprechen über, ja, Stefan wird das dann noch ausführen, angeregt von Urlaubsimpressionen, Eindrücken aus Ägypten, sprechen wir über die Frage, wie steht es eigentlich um die Überlebenschancen von Religion und welche Rolle spielen Gebäude, Artefakte und so weiter dabei, auch der Einfluss auf die Kultur. Was macht das, schlussendlich geht es darum, was macht das Christentum im Kern aus und wann müsste man den klinischen Tod des Christentums feststellen?
Ja, oder weil so viel ist klar, es gibt mehr Religionen in der Geschichte und auf der Welt, die verschwunden sind, die nicht mehr praktiziert werden, die tot sind, als solche, die noch lebendig sind.
Ja.
Und als Christin oder Christ ist das natürlich eine berechtigte Frage, sich zu fragen, ja, wie ist das eigentlich so mit dem Christentum?
Ja.
Wird es das einfach immer geben? Oder wird es auch einmal verschwinden und wäre das schlimm und was verlieren wir dabei? Darüber werden wir heute nachdenken. Aber Manu, bevor wir das tun, sollten wir unbedingt einsteigen mit Stoßgebet und Halleluja.
Ja.
Und erfreulicherweise bringst du ein Halleluja mit.
Ja, genau. Ja, mein Halleluja bezieht sich auf einen Konzertbesuch. Ich habe auch schon davon erzählt, jedes Jahr verbringe ich einen Abend mit meiner wunderbaren Schwester in Schaffhausen, in meiner Heimatstadt bei Stars in Town. Das ist ein Musikkonzertfestival, das jetzt schon in die 15. Runde gegangen ist diesen Sommer. Und da geben sich wirklich Stars und Sternchen die Klinke in die Hand. Und meine Schwester hat uns dieses Jahr für den Hip-Hop-Abend angemeldet. Und das hat mich zuerst ein bisschen umgetrieben.
Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das sonst gar nicht unbedingt deine Musik ist, oder?
Nein, das ist gar nicht meins. Ich bin ja wirklich eher von der
Techno-House-Fraktion.
Und die vertragen sich mit der Hip-Hop-Fraktion normalerweise nicht so. Ich habe auch diese Musik nie richtig verstanden. Deshalb war ich irgendwie so ein bisschen angespannt im Blick auf den Abend. Und es war ganz grandios. Also es sind immer drei Konzerte an einem Abend in Serie. Man steht da 3 bis 4 Stunden. Wir waren praktisch erste Reihe durch das ganze Konzert hindurch oder die ganzen Konzerte. Am Anfang eine Bündner-Rapperin, Gigi Malua hieß die, die war bei Sing Mein Song auch mit dabei. Und dann kam Lo und Leduc, das Berner, wie sagt man, Hip-Hop-Rap-Duo, das aber mit einer 8-köpfigen Band aufgefahren ist. Und es war richtig, richtig geil. Und es hat wahnsinnig Stimmung gemacht. Und dann der Main Act war dann Macklemore aus den USA mit seinen alten und neuen Hits. Und es hat einfach übermäßig und unerwartet viel Spaß gemacht. Es war eine super Stimmung und gerade die Berner Hip-Hopper haben mir sehr, sehr zugesagt. Das war echt richtig toll und ich habe den Abend mit meiner Schwester auch sehr genossen. Das war ein Riesen-Highlight. Von daher ist das mein rappig-hip-hoppiges Halleluja.
Schön. Ja, dann bleibt das Stoßgebet bei mir.
Stoßgebet.
Ja, ich hätte ganz, ganz viele Hallelujas aus dem Urlaub, aber ich habe auch ein Stoßgebet. Und zwar so ein echtes Stoßgebet, so ein Stoßgebet. Und zwar bin ich leider nicht wahnsinnig gut in Geografie und ich bin auch kein guter Reisevorbereiter, weil für mich ist es immer so, wenn ich Urlaub buche, dann interessiert mich das so en Detail eigentlich erst so 2 Tage vor Abreise. Dass ich mal auf der Karte nachschaue, wo ist das denn, wo wir eigentlich hinfahren, was ist da so in der Umgebung, wo ist eigentlich der Flughafen, wo wir landen werden. Und das hat sich dieses Mal ein bisschen gerecht. Wir haben Ägypten-Urlaub gebucht und zwar in der Nähe von Marsa Alam, sind aber nach Hurghada geflogen. Das war ein bisschen dumm, weil in Marsa Alam hätte es eigentlich einen Flughafen. Das wäre dann gar nicht weit gewesen bis zu unserem Hotelbunker. Aber wir sind eben in Hurghada gelandet. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wie kommen wir überhaupt von Hurghada zu unserem Hotel? Sollte dann aber kein Problem sein, habe ich herausgefunden. Das ist alles organisiert vom Reiseanbieter. Man wird da abgeholt. Und ich habe dann nochmal so ein bisschen mich, das mache ich fast immer, wenn ich unruhig werde, mit meinem GPT unterhalten und habe gefragt, wie das so ist mit diesem Transfer, ob es da irgendwie Erfahrungswerte gibt. Und der hat gesagt, hey, das ist alles überhaupt kein Problem, außer ihr müsst ohne Tageslicht fahren. Dann ist das wirklich nicht empfehlenswert. Davon würden wir wirklich abraten. Und natürlich war es so, dass wir das Ganze ohne Tageslicht machen mussten. Wir sind so gegen 7:30 angekommen in Hurghada und mussten dann einen fast 3-stündigen Transfer machen. Das sind etwa 260, 270 Kilometer über diese mörderischen Straßen, wo sich einfach Autos auf 3 Spuren kreuzen. Aber sie sind eigentlich nur für 2 Spuren ausgelegt und die fahren mit einem Affenzahn. Jedenfalls die meisten. Es gibt dann auch so kleine, quasi wie Tuk-Tuks, die vielleicht so 30 km/h fahren und die werden dann überholt von Lastwagen, die 90 km/h fahren und wir waren in so einem Reisebus, der etwa 140 km/h fährt und das Ganze kreuzt sich komplett wild. Es steigt die ganze Zeit und geht wieder runter. Das heißt, du siehst also gar nicht, was dir auf der Gegenfahrbahn, auf der du praktisch die ganze Zeit unterwegs bist, entgegenkommen wird. Und die weichen dann auch so aus, so in den Straßengraben quasi und fahren dann einfach weiter, hoffe ich mindestens. Und ich war wirklich, eigentlich war ich echt müde vom Flug und wollte ein bisschen schlafen, aber ich konnte natürlich überhaupt nicht schlafen. Ich war wirklich so auf Überlebensmodus und da habe ich wirklich echte Stoßgebete von mir gegeben. Meine Familie hat auch gesagt, ich sei kreidenweiß. Die fahren alle natürlich nicht Auto, oder? Also meine Kinder eh nicht, aber auch meine Frau nicht. Und für die war das überhaupt nicht schlimm. Die waren das völlig entspannt und haben sich einfach auf das Hotel gefreut. Und ich war wirklich da drin und habe gedacht, wir werden alle umkommen.
Wir werden
niemals da ankommen. Das kann nicht sein.
Oh Gott. Ja, das ist. Ich war ein paar Mal in Ägypten und ich kann, als du das erzählt hast, habe ich mich wirklich erinnert, ich kann mich an Taxifahrten in Sharm el-Sheikh erinnern, wo ich auch gedacht habe: Ja, meine Fresse, also will der uns umbringen? Weil es war einfach komplett wild. Also,
Und sie fahren einander auch so 1,5 Meter auf und zwar bei einem Affenzahn. Ja,
voll. Und dann hast du wenn du denkst, es geht nicht mehr wilder, dann wirst du links und rechts von irgendwelchen Mofas überholt oder so. Das ist echt wild,
Ja, also das war mein Stoßgebet und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Stoßgebet gewirkt hat, aber jedenfalls, du merkst es, ich bin heil hin und zurück gekommen. Also ja, vielleicht hat es ja genützt und ja, Gott sei Dank ist wahrscheinlich das richtige Fazit dazu.
Sehr schön, hast du das überlebt. Dann da kommen wir jetzt zum Thema der Woche.
Thema der Woche.
Ja, das Thema der Woche ist ein bisschen inspiriert von meinem Ägyptenurlaub. Wir waren ja eigentlich in einer riesigen Hotelbunkeranlage und haben von Ägypten dort gar nicht viel gesehen. Also das hätte irgendwo stehen können, auch in den USA oder irgendwo auf Teneriffa. Das hättest du nicht gemerkt, da gibt es kaum einen Unterschied. Aber wir haben dann doch einen Ausflug gemacht nach Luxor. Und Luxor, das ist so, ja, vielleicht fast so in der Mitte quasi. Wenn wir jetzt den Nil nehmen von Aswan bis nach Kairo hoch, dann ist das so ungefähr vielleicht in der Mitte, so ein bisschen weiter südlich noch. Und das ist ganz bekannt für die großen Tempelanlagen und die Gräber. Da ist das Tal der Könige. Dort wurde in der Zeit so etwa ab 1500 vor Christus bis in die Ptolemäerzeit, also so 300 vor Christus, wurden da ganz viele Tempelanlagen, Gräber gebaut. Da haben sich die Pharaonen und auch eine Pharaonin verewigt. Pharaonin ist ganz bekannt mit dem Hatshepsut-Tempel, ein unglaubliches Bauwerk. Und das haben wir da alles besucht und uns angeschaut. Und das hat mich einerseits wahnsinnig geflasht, weil das wirklich in Ägypten noch so ist, dass du in vielen dieser Tempel und vor allem auch Gräber noch die Originalfarben siehst. Also du stehst dann da drin und siehst einfach Farben, die 3.500 Jahre alt sind und die strahlen immer noch. Und du kannst dir wie vorstellen, wie die Bilderwelt war.
Krass, ja.
Ich meine, so, wenn man sonst in alten, sehr alten Gebäuden ist, dann sind die meistens nicht mehr bunt. Also auch wenn du Rom besuchst, dann sind eigentlich die meisten Säulen nicht mehr bunt. Man sieht keine Farben mehr. Man kann es so ein bisschen erahnen, aber dort hast du wirklich zum Teil noch richtig strahlende Farben in ihren Originalen. Und das hat mich wirklich sehr geflasht. Und ich wollte dann natürlich auch alles wissen über die Bedeutung dieser, ja, Statuen, Stelen, die dort stehen, dieser Tempel, dieser Tempelanlagen. Und das ist sehr faszinierend. Es gibt eine klare Aufteilung in Luxor am Nil. Und zwar ist das so, alles, was auf der Ostseite des Nils liegt, gehört ins Reich der Lebenden. Mhm. Und alles, was auf der Westseite des Nils liegt, gehört in das Reich der Toten. Also alle Gräber sind auf der Westseite. Alles, was mit Politik, Macht, Wirtschaft zu tun hatte, ist dann auf der Ostseite des Nils. Mhm. Und wenn man sich das so anschaut, denkt man, das ist verrückt. Ich habe natürlich auch schon davon gehört, ich habe es aber noch nie gesehen. Und es ist bombastisch, was die da gebaut haben. Und ich kenne nichts, was damit vergleichbar ist. Also weder die Akropolis in Athen noch die wirklich faszinierenden Bauwerke in Rom kommen in dieser Größe, in dieser Buntheit, in dieser wirklich auch ganz, ganz fein gearbeiteten Ornamentik an das ran, was ich dort gesehen habe. Es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Und es ist umso erstaunlicher, als man denkt, ja, das war 1000 Jahre, bevor Rom überhaupt gegründet worden ist, oder? Also das ist wirklich ein Flash.
Ja, du hast ja Bilder auf Insta gepostet oder auch mir geschickt und da habe ich auch schon gestaunt, einfach schon alleine die Dimensionen dieser Bauwerke. Da wurden ganze Tempel irgendwie aus dem Fels geschlagen und so, wo man sich fragt, ich weiß auch nicht, ob das restlos geklärt ist, wie man das überhaupt hergestellt und bewegt hat, diese riesigen Statuen und so. Also es ist schon der Gedanke, dass diese Art der einerseits des Bauhandwerks und dann auch der Handwerkskunst vor Tausenden von Jahren so schon in Blüte stand, Dinge, die man heute wahrscheinlich nicht mehr machen könnte.
Also ja, und also wenn man es machen könnte, wäre es jedenfalls wahnsinnig aufwendig.
Ja,
also
unbezahlbar.
Unbezahlbar. Und gleichzeitig habe mich das Ganze dann auch nachdenklich gemacht, weil ich habe mich dann gefragt, ja, aber wie konnte das eigentlich verschwinden? Also warum sind da jetzt nur noch Bauwerke? Warum ist der ganze religiöse Überbau nicht mehr plausibel geblieben? Warum ist das plötzlich weggebrochen und verschwunden? Weil das ist eine Religion, die wahnsinnig lange überlebt hat. Also wenn wir jetzt den Nil hochfahren würden zu den Pyramiden, dann wären wir etwa, jetzt ganz grob, 2.500 vor Christus, wenn wir so das Ende dieser ägyptischen Zeit uns anschauen, dann sind wir vielleicht so 300, 200 vor Christus. Also rund 2.500 Jahre hat das überlebt und hat unglaubliche kulturelle Artefakte produziert. Mhm. Aber keiner glaubt jetzt mehr an Osiris. Keiner glaubt jetzt mehr an diese ganze Jenseitsgeschichte. Niemand lässt sich auf sein Grab noch die Antworten geben, die man dann im Totenreich geben muss, um da wirklich in den Himmel einzugehen. Das Ganze hat für uns nur noch eine touristische, eine archäologische, eine historische Bedeutung, aber es ist nichts mehr, was unsere Gegenwart wirklich prägt in diesem Sinn.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, ja, wie geht das eigentlich, dass es Religionen gibt, die verschwinden und andere Religionen, die überleben. Und ich habe mir gedacht, das will ich mit dir diskutieren heute. Was müsste denn zum Beispiel geschehen, dass du sagen würdest, ja, jetzt ist das Christentum verschwunden. Was müsste da wegfallen? Wäre das zum Beispiel dann der Fall, wenn wir alle Kirchengebäude restlos umgenutzt hätten? Oder wenn kein Mensch mehr an die leibliche Auferstehung glauben würde? Wenn niemand mehr das Unser Vater auswendig beten könnte? Oder was müsste quasi geschehen, dass du sagen würdest, ja, jetzt hat sich das Christentum erledigt?
Ja, also im Blick auf das Christentum, aber wahrscheinlich würde ich das grundsätzlich von Religionen so sagen, das Christentum ist für mich dann tot, wenn keine gläubigen Christinnen und Christen mehr da sind. Das hat für mich, also das ist für mich jetzt vorerst einmal eine sehr einfache Frage, die ich auch ganz radikal beantworten würde. Das hat für mich im Kern, ja, lass es mich so scharf sagen, im Kern nichts mit Gebäuden, nichts mit Institutionen, nichts mit Artefakten zu tun, auch wenn ich sofort zugestehen würde, dass natürlich Gebäude, Artefakte, Institutionen ganz entscheidend zur Tradition des christlichen Glaubens und auch zur Genese des christlichen Glaubens im Leben einzelner Menschen hinzugehören. Aber am Ende des Tages, wenn man alle Kirchen umgenutzt hat und Christen sich dann dafür in Wohnhäusern oder in Industriearealen oder wo auch immer versammeln, dann tut das für mich dem Überleben des Christentums keinen Abbruch.
Okay, jetzt hast du ja was ganz Spannendes gesagt. Du hast eigentlich angefangen bei einem persönlichen Glauben. Also es braucht Menschen, die das noch glauben.
Ja.
Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, und die müssen sich irgendwie noch treffen und versammeln. Ja. Also es geht nicht nur darum, dass es jetzt weltweit noch irgendwie 100 Menschen gibt, die an die leibliche Auferstehung glauben. Das würde dir nicht reichen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja.
Sondern es müsste auch Menschen geben, die sich versammeln und ja, was tun? Was müssen die tun? Ja,
der Ritus quasi, würde man jetzt religionswissenschaftlich sagen, oder?
Was wäre der christliche Ritus, der nicht wegfallen darf?
Ja.
Wäre es das Unser Vatergebet, das Abendmahl, wäre es die Taufe, wäre es alles zusammen? Wäre es die Predigt? Müsste man Worship machen? Was müsste es haben, damit du sagen würdest, das ist jetzt noch eine, ich sage es jetzt mal so ganz klassisch, eine christliche Gemeinde?
Ja, also gemeinsame Pflege und Feier des Glaubens die Begriffe so weit wie möglich gedacht, aber in Formen des Gottesdienstes, des Gebetes, des Gesangs, des Abendmahls natürlich, wär mir auch sehr wichtig.
Taufe?
Taufe, natürlich. Und dann auch natürlich im Sinne der Gemeinschaftspflege, auch der gelebten Fürsorge für andere, der Diakonie an anderen, der Mission im weitesten Sinne, also der Bezeugung des Glaubens gegenüber Menschen, die sich dafür interessieren und so. Also das wäre für mich gelebte christliche Religion, wären für mich Anzeichen dafür, dass das Christentum noch einen Pulsschlag hat. Hingegen das Überleben von Kirchengebäuden, das kann ja alles dann sehr schnell einfach ins Museale kippen. Das ist ja heute auch schon teilweise der Fall, es gibt auch in der Schweiz Kirchen, in denen seit langem kein Gottesdienst mehr stattfindet, eigentlich gar nichts mehr, kaum geistliches Leben stattfindet, da gibt's noch Konzerte oder so. Und das sind auch schöne Gebäude, die würde ich jetzt, also ich hätte keinen Grund zu sagen, die muss man jetzt alle sprengen, weil da niemand mehr betet drin, aber die haben dann, das geht dann in einen musealen Charakter über. Und das wäre für mich jetzt kein Anzeichen für, das wäre dann das Äquivalent zu dem, was du in Luxor erlebt hast, da gibt's noch Gebäude und da erinnern sich Besucher und Touristen, die da Fotos machen und den Turm besteigen und die Aussicht genießen, erinnern sich daran, dass da früher mal eine Religion ihren Glauben ausgeübt hat.
Ja. Versuch jetzt mal eine These, würde sogar sagen, dass die größten christlichen Monumente, die es gibt, die größten Bauwerke, die bedeutendsten Bauwerke, die es gibt, eigentlich immer beides sind. Sind sowohl eine Tourismusattraktion, also wenn du jetzt zum Beispiel an den Petersdom denkst, oder an große Kathedralen, die wir haben, an Domgebäude, an Münstergebäude, dann sind sie einerseits eine touristische Attraktion. Sie ziehen Menschen an, sich das anzuschauen, aus ästhetischen Gründen, aus historischen Gründen. Vielleicht auch, weil man irgendetwas erfahren will über die eigenen Wurzeln, die eigene Geschichte. Aber sie sind ja auch immer noch Gottesdiensträume. Also im Petersdom werden ständig Gottesdienste gefeiert. Das ist ein Raum, in dem auch gebetet wird, in dem gepredigt wird, in dem getauft wird, in dem die Eucharistie gefeiert wird. Das hat auch noch ein Leben von Gemeinden, die sich da treffen, von Pilgerinnen, Pilgern, die kommen. Da ist noch ein religiöses Leben. Und gleichzeitig würde ich sagen, ja, ganz viele, die da hingehen, sind auch aus touristischen Gründen da. Die schauen sich das quasi an, so aus einer teilnehmenden Beobachtungsperspektive. Ja. Die haben auch ein historisches Interesse, ein kunstgeschichtliches Interesse ganz stark.
Ja,
auch.
Und ich würde das auch nicht alles abtun als irgendwie rein äußerlich oder so. Im Gegenteil, ich würde sagen, gerade diese beeindruckenden Kirchengebäude aus, die Jahrhunderte alt sind, aufs Mittelalter zurückgehen oder auch neuere, jetzt Sagrada Familia in Barcelona, ja, 120 Jahre Bauzeit oder so, mehrere Architekten, die da ihr Leben investiert haben zu einem enorm beeindruckenden Bau. Das sind ja, ich sag mal, das sind ja geronnene Glaubenszeugnisse. Architektonisch geronnene Glaubenszeugnisse, da ist alles symbolisch aufgeladen. Da gibt es wahrscheinlich kein Fenster und keine Säule und kein Ornament, das nicht irgendwie eine Glaubensbedeutung hinterlegt hat. Und Menschen können in solchen Gebäuden ja auch Glaubenserfahrungen machen. Du hast das ja selber auch schon erzählt im Petersdom, dass solche Gebäude und die Symbolik und die Kraft dieser Symbolik Menschen auch in diesen Glaubensraum hineinziehen kann, dass Menschen wirklich Transzendenzerfahrungen dort machen, würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Nur wenn diesen Transzendenzerfahrungen oder diesen symbolischen Erschließungen in diesen Gebäuden, wenn diesen Erfahrungen gar kein Anschluss an eine gelebte Glaubensgemeinschaft folgen kann, weil es die gar nicht mehr gibt, dann ist es ja vergleichbar damit beim Besuch einer Pyramide oder eines ägyptischen Tempels oder so, beeindruckt zu sein, durchaus auch irgendwie so ein Empfinden zu bekommen für die transzendente Dimension, die da aufgeht. Ja. Und man merkt, das ist irgendwie, keine Ahnung, Esoteriker würden jetzt sagen, das ist ein Kraftort oder so. Ja, gut, aber da gehst du beeindruckt nach Hause, aber das wird ja dann, diese Art des Glaubens lässt sich ja dann nicht einfach wiederbeleben aufgrund dieser Erfahrungen, die du da gemacht hast, weil es gar keine Gemeinschaft mehr gibt von Menschen, die diesen Glauben praktizieren und über Zeit hinweg ausüben, weißt du
das? Ich bin da aber gar nicht so ganz sicher. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst, und ich würde dem auch nicht komplett widersprechen, aber ich habe das Gefühl, dass sogar wenn es einmal so sein sollte, dass man im Petersdom nicht mehr feiert. Oder ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, damit es nicht immer der Petersdom ist. Was viel Neueres. Auf Sizilien, in Siracusa, gibt es Santuario delle Madonna delle Lacrime. Das ist eine Basilika, die als Träne gebaut ist. Und die wurde gebaut, weil die Maria-Statue hat dort geweint. Ich glaube, das war so in den 50er Jahren, und dann hat man dieses gigantische Gebäude gebaut in der Form einer Träne als Basilika. Und meine Idee ist jetzt, dass sogar wenn das mal verschwinden würde, wenn es dort jetzt keine Menschen mehr gäbe, die diese Geschichte teilen würden, die dort beten würden, die als Gemeinde gemeinsam ergriffen wären davon und dort taufen und Abendmahl und Eucharistie und alles zusammen feiern würden, dann hätte dieses Gebäude trotzdem noch einen Zeugnischarakter, dass es zu uns sprechen würde. Ich glaube, dass es das immer noch hat. Und ich hatte diese Erfahrung eben auch im Totentempel zum Beispiel. Ich hatte das auch, also im Totentempel ist falsch, in den Gräbern, wo diese Inschriften dann quasi die Antworten liefern, die man Maat geben muss, um ins Totenreich einzugehen. Ich hatte das dort drin auch. Und ich habe mich einfach gefragt, ja, warum ist diese ganze Tradition weggebrochen? Mhm. Und das Verrückte ist, es gibt zwei Arten vielleicht. Ich mach das jetzt mal so, ich spitze es mal ein bisschen zu, oder? Man könnte sagen, ja, also weißt du, wenn es keine feiernde, betende Gemeinde mehr gibt, nennen wir es mal beim Namen, wenn es keine Kirche mehr gibt, die Menschen versammeln kann, wo eine Gemeinde sich trifft, dann ist das das Zeichen dafür, dass das Christentum ausgestorben ist. Mhm. Und das können wir messen am Mitgliederrückgang. Dann kann man sagen, Westeuropa wird säkularisiert, das heißt, es wird entchristianisiert, das Christentum verschwindet. Das ist so die eine Art, das zu betrachten. Es gibt dann ja aber auch diese kulturprotestantische Idee von Richard Rothe und anderen, jüngst wieder aufgenommen von Holland, Tom Holland, dem Geschichtswissenschaftler eigentlich, die sagen, nein, es ist ein Riesenmissverständnis. Das Christentum ist gerade deshalb eine dermaßen große Erfolgsgeschichte, weil es das geschafft hat, völlig zu inkulturieren. Also in der Kultur aufzugehen und sie dadurch zu prägen. Also das, was wir haben mit der Idee einer Gleichwürdigkeit aller Menschen zum Beispiel. Oder dem Universalismus, dem moralischen Universalismus. Also dass das, was als gut erkannt wird, allen Menschen gelten soll. Unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrem Alter, ihrer körperlichen Unversehrtheit etc. Das, oder die Sorge für Schwache zum Beispiel. Ja. Das sind ja alles Dinge, die sind bei uns aufgenommen, die haben Eingang in unsere Kultur gefunden, und zwar nicht nur als Randerscheinungen, sondern sie wirklich geprägt. Mhm. Also das sind quasi so die beiden Pole, oder? Und das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, ist das Christentum etwas, was wirklich daran hängt, dass es eine feiernde, betende Gemeinde gibt? Oder könnte es gerade die Erfolgsgeschichte sein einer Religion, die ihr Umfeld derart stark geprägt hat, dass es in der Kultur aufgehen konnte, sie transformiert hat, sie verändert und geprägt hat, so dass wir das vielleicht gar nicht mehr als Religion wahrnehmen, was davon übrig geblieben ist?
Das führt jetzt eine zusätzliche Ebene ein über die Frage von Gebäuden und Artefakten hinaus. Du hast vorhin gesagt, Gebäude behalten ihren Zeugnischarakter, und das würde ich ausdrücklich, das wäre genau mein Statement, die behalten ihren Zeugnischarakter, aber sie garantieren nicht das Überleben einer Religion oder sie sind nicht Anzeichen für das Überleben einer Religion, weil Religion oder das Christentum im Speziellen jetzt meiner Ansicht nach von einer Gemeinschaft von Glaubenden lebt, die miteinander diesen Glauben pflegen. Das nützt dann auch nichts, wenn jemand in einer Kirche steht und eine Transzendenzerfahrung macht. Deshalb verlässt er diese Kirche nicht als Christ in einem neutestamentlichen Sinne, würde ich jetzt sagen.
Das finde ich spannend. Kannst du kurz, also nicht um dir zu widersprechen, aber du hast jetzt etwas quasi präzisiert und eingeführt. Du hast gesagt, als Christ in einem neutestamentlichen Sinne, oder? Man könnte ja sagen, ja, Christen sind wir irgendwie alle, genauso wie wir alle irgendwie lateinisch geprägt sind, nämlich dadurch, dass wir Werte übernommen haben, dass wir Geschichten kennen, dass Geschichten unsere Kultur geprägt haben. Also sind wir irgendwie alle, ob wir das wollen oder nicht, christlich. Aber du hast jetzt gesagt, ja, es gibt dann eben aber ein Verständnis von Christsein, das neutestamentlich geprägt ist. Wo würdest du da den Unterschied machen?
Ja, bei der Art und Weise, wie der Aufbruch der Jesusbewegung in der Apostelgeschichte, in den Evangelien schon und dann in den Briefen greifbar wird, da ist es für mich absolut konstitutiv oder gehört es für mich zum Wesen des gelebten christlichen Glaubens dazu, dass Menschen den Glauben miteinander teilen, dass Menschen einander tragen im Glauben, dass Menschen miteinander beten, miteinander sich Gott zuwenden, miteinander auch sich anderen Menschen zuwenden und diese Nächstenliebe, diese Menschenliebe Gottes, die in Jesus Christus sichtbar wurde, ihr Hände und Füße geben, das hat für mich eine Dimension des geteilten Glaubens und der regelmäßigen Teilhabe. Und das ist etwas, das stellt sich ja nicht ein, wenn jemand in einer Kirche von Kirchenfenstern berührt ist, ja,
das,
oder so.
Dann, das verstehe ich. Da würdest du sagen, das ist eine rein ästhetische Erfahrung oder so.
Ja, ne? Ich würde sogar sagen, es kann eine authentische Gotteserfahrung sein. Nur wenn jemand mit einer authentischen Gotteserfahrung aus einer Kirche geht und merkt, da ist mir etwas begegnet, das geht über mich hinaus, vielleicht spezifisch auf diese Jesusfigur, in diesem Jesus, da begegnet mir eine Liebe und Barmherzigkeit, die mich anrührt und die mich anzieht und so. Wohin geht er damit dann? Weißt du, wenn er einfach mit diesem Eindruck nach Hause geht?
Das wäre ja genau die spannende Frage. Also braucht er heute dafür noch eine Kirche? Oder kann er sagen, ja, als Teil des Sozialstaates erfahre ich das ja jeden Tag. Ich bezahle Steuern und zwar nicht nur, damit meine Interessen gewahrt werden, sondern damit auch solche, die sonst unter die Räder kommen würden, aufgefangen werden von einem Sozialstaat. Wir engagieren uns politisch für diejenigen, die noch nicht dieselben Rechte haben. Wir haben eine riesen Fortschrittsgeschichte geschrieben, in der Menschenrechte etwas sind, was wir universal beanspruchen möchten. Also ist das nicht ganz vieles von dem, was du jetzt quasi diakonisch da aufgeführt hast, eigentlich schon umgesetzt in dem, was unsere ganz normale staatliche Umgebung ist.
Ja, absolut. Und ich finde, das ist ja auch eine wichtige Einsicht jetzt auch aus diesem Buch von Tom Holland, Dominion, das versucht nachzuzeigen, wie tief die Geschichte der westlichen Staaten und Gesellschaften imprägniert ist von christlichem Gedankengut, von christlichen Werten und wie auch in einer Säkularisierung, eigentlich müsste man nach Tom Holland sagen, es gibt im säkularisierten Europa oder auch in anderer Weise säkularisierten USA, es gibt eigentlich nur quasi christliche Säkularisten. Genauso wie wir haben ja auch schon Diskussionen geführt über Richard Dawkins und den neuen Atheismus und haben da habe ich auch das Statement gemacht, Richard Dawkins ist ein evangelikaler Atheist. Also was ich damit sagen wollte, ist, der Gott, an den er nicht mehr glaubt, ist der christliche Gott und vielleicht sogar noch spezifischer ist der evangelikale Gott. Er ist nicht einfach, das merkt man, der ganze Zuschnitt seines Atheismus ist ein quasi Zuschnitt, der eine bestimmte Form des christlichen Gottes abweist. Und so könnte man sagen, unsere ganze Zeit, auch die säkularisierte Gegenwart, auch wenn man von der postchristlichen Gesellschaft spricht, da ist quasi in subkutan ist ganz viel Christentum noch mit verbaut. Es gibt auch Leute, Tom Holland würde das wahrscheinlich auch sagen, dass vieles, was noch funktioniert unter säkularisierten Bedingungen, eigentlich nur funktioniert, weil wir noch unbewusst am Tropf dieser christlichen Tradition hängen und so. Ich würde da ein bisschen differenzieren wollen, aber relativ weit mitgehen. Nur die Folgethese, diese typische kulturprotestantische These, die dann sagen würde, gut, und jetzt, wo wir diesen Sozialstaat haben und jetzt, wo wir diese ausgebauten Hilfestellungen für Schwache, Arme, Ungerecht Behandelte und so weiter haben, hat sich die Aufgabe des Christentums erledigt und ist quasi erfolgreich in die Mehrheitskultur eingegangen, ergo braucht es das Christentum als Ort gelebten spirituellen Glaubens gar nicht mehr. Das würde ich nicht mitgehen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt eigentlich Säkularismus nur christlich, also in einer christlichen,
also bei fundierten uns,
Art und Weise. Genau. Ich würde da natürlich ergänzen, nein, es gibt es bestimmt auch jüdisch.
Ja.
Also da glaube ich schon, dass und ich halte das nicht für einen Zufall, dass wir sagen könnten, es gibt ihn jüdisch, es gibt ihn christlich, weil eigentlich beide Religionsrichtungen eine ähnliche Katastrophe zu verdauen haben. Und beide reagieren darauf, indem sie das, was ihnen als Vorlage gedient hat, übersetzen. Also mein ganz konkret die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Oder das ist für die jüdische Religion, aber auch für die sich damals bildende christliche Sekte eine echte Zäsur.
Ja.
Und das, was an die Stelle tritt, dieses zentralen Heiligtums, also wenn man so will, dieses Gebäudes, dieser architektonischen Form, ist ja dann eigentlich eine Schrift und eine Auslegungstradition auf diese Schrift. Im Judentum, das rabbinische Judentum, bei uns im Christentum sehr stark eine paulinisch geprägte Hermeneutik, um auf das Erste Testament und die Jesusgeschichte und die Bedeutung der Jesusfigur zu blicken, die sich da etabliert. Und das bedeutet, es wird eigentlich von einem konkreten Gebäude gelöst. Also Gott hat den Ort nicht mehr im Allerheiligsten im Tempel. Das erzählt ja das Evangelium bei der Kreuzigungsgeschichte so eindrücklich, oder? Der Vorhang im Tempel zerreißt. Das bedeutet quasi, die Trennung zwischen dem Allerheiligsten und dem Profanen ist aufgehoben. Gott ist überall, Gott ist gegenwärtig. Und jetzt geht es darum, durch Schrift, Gemeinschaftsformen, Ritus, Gebet, Versammlung der Gemeinde, das gemeinsame Feiern, das Abendmahl etc., diese ja Religion quasi zu beleben ständig. Mhm. Die ist jetzt nicht mehr ortsgebunden. Und es entstehen dann viele Orte, es entstehen viele Schulen, die Bibeltexte auslegen im Judentum und im Christentum. Es gibt bei uns die Kirchenväter, es gibt im Judentum die Rabbiner. Also da haben wir eine sehr ähnliche Entwicklung. Ja. Und das bedeutet, dass beide Religionen eigentlich im Kern dadurch entstanden sind, dass etwas übersetzt wird. Also etwas, das einen Ort hatte, das eine Gestalt hatte, das material greifbar war, quasi, so meine ich das, wird jetzt quasi übersetzt, wird irgendwie transzendent.
Ja.
Und da wär jetzt meine Frage, die ich gerne mit dir diskutieren würde. Ja, aber ist das, was wir jetzt erleben, wenn wir von Säkularisierung sprechen, nicht vielleicht einfach eine nächste solche Übersetzung? Also, dass das, was du jetzt diakonisch genannt hast, wäre dann der Sozialstaat. Das, was Seelsorge ist, wird zu Psychotherapie. Nächstenliebe wird zu Solidarität. Die Schöpfungsverantwortung zu einer ökologischen Ethik, zu einer Bewegung, die zum Beispiel sich in Fridays for Future zeigt. Sünde wird zu einer strukturellen Verantwortung. Und das christlich geprägte Menschenbild findet seine übersetzte Gestalt in den universal geltenden Menschenrechten.
Ja, der Erfolg solcher Übersetzungsvorgänge, also den Erfolg würde ich nicht in Abrede stellen wollen. Also da hat sich jetzt durch den Einfluss und die Verbreitung und auch schon in kritischen Untertönen die Dominanz des Christentums in der westlichen Welt hat sich ja vieles verändert und vieles haben sich auch viele gute Einflüsse durchgesetzt und sind zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Man muss da immer wieder die Klammer anfügen, im Moment wird das vielerorts auch rückabgewickelt, also nicht nur in den USA, die ganzen rechtspopulistischen Bewegungen, die sind ja schon im Begriff, teilweise paradoxerweise noch unter Berufung auf das christliche Abendland.
Wollte ich aber gerade sagen, also die Evangelikalen stehen an der Spitze dieser Bewegung genau, der Rückabwicklung.
Aber sind im Begriff, genau diese auch sozialen Errungenschaften rückabzuwickeln, aber trotzdem würde ich sagen, da hat sich das Christentum, man könnte sagen, sehr erfolgreich auch in eine Mehrheitskultur irgendwie inkarniert und das finde ich wichtig anzuerkennen. Also erübrigt für mich aber einfach das, weißt du, das ist für mich, das darin erschöpft sich die Wirkung und der Auftrag und das Wesen des Christentums, um diesen alten Ausdruck zu bemühen, erschöpft sich darin einfach nicht.
Und was wäre das, was darüber hinausgeht?
Ich glaube, Christentum oder der christliche Glaube ist für mich zutiefst nicht einfach eine ethische
ein ethisches Verbesserungsprogramm für Gesellschaften, sondern im Kern ist ja eigentlich, im Kern steht ja eine Botschaft für Menschen, die moralisch gescheitert sind, im Kern steht ja gerade nicht dieses optimistisch, selbstoptimierische: Das Christentum hilft dir, ein besserer Mensch zu werden, und wenn das in der Gesellschaft sich durchgesetzt hat, dann hat das Christentum seine Aufgabe erfüllt, sondern im Kern des Christentums steht ja das Kreuz als Erlösungssymbol für Menschen, die moralisch gescheitert sind. Und es steht auch das Kreuz als Symbol für die Machtlosen, für diejenigen, die quasi unter den herrschenden Verhältnissen unter die Räder kommen. Und jetzt, wenn man das ein bisschen kritischer als Tom Holland das vielleicht tut, in den Blick nimmt, die Geschichte des Christentums ist ja auch eine Dominanzgeschichte, und es ist eine Geschichte einer, der Errichtung einer neuen Form von Herrschaft, einer neuen Form von staatlich sanktionierter Religionsdominanz, Interpretationsdominanz. Man hat quasi die Zügel in die Hand genommen, und in diesem neuen christlichen Machtsystem sind ja auch wieder Menschen unter die Räder gekommen.
Ganz genau, oder? Und man könnte ja jetzt die Säkularisierungsgeschichte auch so beschreiben, dass man sagt, das ist eigentlich die Befreiung von kirchlicher Macht und Autorität, die nur noch das, was wirklich erhaltenswert ist, nämlich die frohe Botschaft, die Idee einer unbedingten Würde, die Menschen haben vor Gott, einer Gotteskindschaft, die wir dann in eine unbedingte Menschenwürde übersetzen etc., bewahrt hat. Und den Rest, nämlich das, was da an Macht und an Machtpolitik mitgetrieben worden ist, aufgegeben hat.
Mhm. Und ich glaube, Tom Hollands These läuft ja genau in die Richtung, dass er sagt, auch die aufklärerischen Bewegungen, die quasi mit der Macht der Kirche brechen wollten, die sich von dieser Vorherrschaft befreien wollten, im Namen der Freiheit und Gleichheit aller Menschen, ist nach Tom Holland quasi noch inspiriert von diesem christlichen Impuls, der paradoxerweise dann gerade in einer christlich dominierten, kirchlich dominierten Zeit nicht ernst genug genommen wurde, dieser christliche Impuls, eben Menschen nicht zu unterdrücken, nicht zu diskriminieren und so weiter. Und das hat sich dann in einer säkularisierten Moderne Ausdruck verschafft und ist insofern eine genuinere Umsetzung christlicher Werte, als es in einer kirchlich dominierten Zeit noch der Fall war. Das ist, glaube ich, gerade Hollands These. Nur würde ich sagen, jede Zeit, auch eine säkularisierte Zeit, auch moderne Gesellschaften schaffen immer neue Machtungleichheiten, produzieren neue Ungerechtigkeiten, Menschen, die unter den gegenwärtigen Zuständen leiden und zwischen Stuhl und Bank fallen. Und das Christentum ist quasi eine, ich verstehe den christlichen Glauben als eine subversive Kraft, die im Namen des Gekreuzigten sich immer wieder einsetzt für diese Menschen, die unter den aktuellen Gegebenheiten unterdrückt werden und auf der Schattenseite der Machtverhältnisse zu stehen kommen. Und deshalb hätte sich für mich das Christentum nie erledigt, weil es nie so aufgehen wird in eine Gesellschaft, dass man sagen müsste, hier braucht niemand mehr für die Unterdrückten und Zerbrochenen einzustehen, weil die vom System komplett absorbiert oder komplett versorgt werden oder so.
Aber gut, dann wäre das Christentum tatsächlich, um so ein bisschen mit Nietzsche zu sagen, oder, eine tolle Moral, um gegen die Herren aufzubegehren, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen und dafür zu sorgen, dass, wenn ich in einer schwachen gesellschaftlichen Situation bin, ich denen wenigstens ein schlechtes Gewissen machen kann, so dass sie mich auch berücksichtigen.
Ja, gut.
Aber es wäre ganz eindeutig eine Religion für Verlierer.
Also,
Also was hat eine jemand Religion davon, der gesund ist, dem es wirtschaftlich gut geht? Warum braucht der das Christentum? Warum reicht dem nicht eine starke Idee von Menschenrechten, ein Commitment zu Demokratie, eine gewisse Liebe für den Sozialstaat und eine Freude daran, Steuern zu bezahlen?
Ja, die Frage ist, reicht ihm wofür? Wofür soll es reichen? Also das Christentum ist ja nicht einfach eine Gesellschaftsmoral, sondern ist eine im klassischen Sinn eine Erlösungsreligion, die etwas zu tun hat mit der Gottesbeziehung.
Das glaube ich auch. Das glaube ich aber genau auch. Und also deswegen insistiere ich so auf diesen Punkt, oder? Mhm. Ich glaube, der Fehler bei diesen ganzen Perspektiven, wo man sagt, ja, das christliche Erbe ist quasi in unseren Sozialstaat aufgegangen, ja, in unsere demokratischen Werte, in unseren Humanismus überführt worden, übersehen, glaube ich, den Mechanismus, wie Religion tatsächlich funktioniert im Falle des Christentums. Weil es ja nicht etwas ist, was man mitteilt, also quasi das Evangelium ist nicht etwas, was man als eine Aussage mitteilt und dann sagt die Mehrheit, ja, das stimmt ja, dann lass uns die Gesellschaft so organisieren, sondern das Evangelium entwickelt ja seine Kraft eigentlich dadurch, dass du, indem du das Evangelium hörst, plötzlich eine Gnadenerfahrung machst.
Ja.
Also du machst selbst als Individuum jeder und jede für sich die Erfahrung, dass du genug bist, dass du geliebt bist.
Ja.
Und zwar gerade mit allen Fehlern, mit allen Unzulänglichkeiten. Und es wird dir offenbart, dass es eine Hoffnung gibt, die nicht in diesem Leben aufgehen muss, sondern dass Gott auch dein Gott sein wird nach diesem Leben. Mhm. Also man hat eigentlich eine Zukunftsperspektive, ja, wenn man so will, und man hat eine Erfahrung im Jetzt einer Gnade, eines tiefen Gefühls, dass ich selbst von Gott gemeint und angenommen bin. Mhm. Und dadurch entsteht so etwas wie eine Motivation, sich ja auch für andere zu investieren, sein Leben achtsam zu leben etc. Und es ist nicht eine rein strukturelle oder intellektuelle Einsicht, die da passiert.
Ja.
Und das ist das, was ich sagen würde, was mir fehlen würde in der Gegenwart, wenn es jetzt darum geht, ob das Christentum genügend übersetzt worden ist, wäre genau dieses Wort Gnade. Mhm. Ja. Ich glaube, dass uns wirklich Gnade als echte Erfahrung fehlt. Mhm. Oder wir laufen alle rum mit irgendwelchen Selbstoptimierungsgedanken, mit dem ständigen Gefühl, dann doch nicht zu reichen, besser werden zu müssen, Karriere machen zu müssen, bei der Kindererziehung alles richtig machen zu müssen, einen möglichst kleinen Fußabdruck, einen Öko-Fußabdruck zu hinterlassen, stehen irgendwie in einem ständigen Ding, uns rechtfertigen zu müssen vor uns selbst, angesichts der Optionen, die wir haben. Und ich glaube, das, was uns da fehlt, ist wirklich diese befreiende Gnade. Das wäre das, was mir fehlen würde, was ich nicht übersetzt sehe. Und ich glaube, so lange so etwas wie das Abendmahl oder die Taufe oder das gemeinsame Gebet für Menschen diese Erfahrung erlebbar macht, dass sie gemeint sind, dass sie geliebt sind von Gott, dass es nichts gibt, was sie von dieser Liebe trennen kann in diesem Leben oder in einem nächsten, ist Religion etwas, was nicht aufgehen kann in dem, was ein Staat tut oder eine Gesellschaft anbietet?
Ja, ich bin froh um diese auch Vertiefung noch, weil mein Statement für Kirche als oder für den christlichen Glauben als Parteinahme für Unterdrückte und Machtlose für mich eben genau aus dieser Gottesbeziehung und Gottesbegegnung lebt, wie du sie jetzt beschrieben hast. Und wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dann könnte man das ja quasi auch wieder einfach als alternatives Moralprogramm oder so verstehen. Und so meine ich es gerade nicht, aber und ich bin froh, ich habe mir genau denselben Begriff notiert mit der Gnade.
Ah, okay.
Weil ich bin froh, hast du das eingebracht, weil das hängt für mich zusammen. Zu sehen oder diese Erfahrung der Gnade zu machen, dass ich als Mensch kompromisslos geliebt bin, das hat für mich auch jetzt nicht falsch verstehen, aber es hat für mich auch insofern etwas Demütigendes, als ich merke, ich bin auf diese Gnade auch verzweifelt angewiesen. Also es ist nicht einfach so quasi geil, ich habe ein geiles Leben, alles spielt mir in die Hände und jetzt habe ich erst noch einen Gott obendrauf, der mich noch liebt und sagt, Thumbs up, Daumen hoch, weiter so, sondern dass ich merke, das ist für mich eine existenzielle Erfahrung, dass ich merke, mein Leben basiert auf diesem Zuspruch Gottes und ich erkenne dann auch alle Privilegien meines Lebens, erkenne ich auch als ein Geschenk oder als etwas nicht Selbstverständliches und das macht mich nicht nur solidarisch mit armen, unterdrückten, machtlosen Menschen, sondern es macht mir auch deutlich, es gibt nichts, was mich jetzt grundsätzlich von solchen Menschen unterscheidet oder es gibt nichts, was ausschließen würde, dass ich ein solcher Mensch sein könnte oder werden könnte. Weißt du, dieser Einsatz oder diese Parteinahme des christlichen Glaubens für Menschen, die unter den Systemen leiden und unterdrückt und aufgerieben werden, hat für mich viel damit zu tun, dass ich selber merke, als glaubender Mensch, es gibt nichts, was ausschließt, dass ich einmal zu dieser Gruppe von Menschen gehört, weißt du?
Ja, das kann ich gut verstehen. Und wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die 10 Gebote eingeleitet werden im Ersten Testament, dann lebt das ganz stark von der Erfahrung, dass man aus Ägypten befreit worden ist, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei befreit worden ist. Wenn man den Römerbrief liest, wenn man den Galaterbrief liest, da geht es genau darum, dass wir aus einer Knechtschaft befreit werden von Christus. Also das bedeutet, dass am Anfang nicht eine Ethik, nicht ein Gebot, nicht eine Moral steht, die wir irgendwie einsehen, sondern eine Befreiungserfahrung, eine Art, ich würde aber sagen, nicht eine Befreiungserfahrung, weißt du, so im Sinne von, du bist angekettet und jetzt bist du losgemacht, sondern du bist unruhig, du weißt nicht, wo du hingehörst, du hast Angst um deinen Platz und jetzt kommt etwas, was dich quasi wie umarmt und sagt, nein, du bist safe. Und du bist gemeint, der du bist. Und das ist, glaube ich, der ganze Ursprung, den man eben nicht einfach übersetzen kann. Mhm. Also man kann natürlich aus philosophischen, aus ethischen Gründen wunderbar einsehen, was das Gute ist und was wir tun sollten und was wir lassen sollten. Aber warum wir das wollen können, warum das etwas ist, was uns wirklich entspricht, warum da nicht der Graben liegt zwischen denen, die so handeln, wie man handeln sollte, und denen, die glücklich sind, quasi. Mhm. Also, nämlich, weil die anderen ständig verarscht werden und ständig zu kurz kommen, von außen betrachtet. Ich glaube, das erschließt sich nicht ohne Glauben. Und ich halte das letztendlich nicht für übersetzbar. Also, ich glaube, dass man nicht übersetzen kann, dass Menschen als Individuen von Gott persönlich befreit worden sind. Mhm.
Ja, und dass sie anderen gegenüber diese Form der Menschenliebe und der Gnade walten lassen, die sie selber erfahren haben, das ist etwas, das kann man ja nicht in ein gesellschaftliches System oder politisches Programm übersetzen, dann wird es ja völlig demagogisch und autoritativ. Also das ist etwas, das kommt woanders her, das ist quasi nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Und das ist für mich der zentrale Punkt, an dem halt der christliche Glaube nicht aufgeht in einem ethischen Programm oder einer gesellschaftlichen Vision. Und wäre schon auch der Punkt, an dem ich festmachen würde, dass ich das Christentum jetzt dem Ursprung nach nicht als Leitkultur verstehe oder als berufen zur Leitkultur, sondern eher als Kritik herrschender Ordnungen und herrschender Ungerechtigkeit.
Ja, und die Frage ist aber, wo steht diese Kritik, oder? Also wenn ich nochmal auf Luxor gehe, dann haben wir ja das Westufer und das Ostufer.
Ja.
Und das Ostufer steht quasi für die weltliche Macht, für das, was weltlich organisiert werden muss, für die Politik. Und das Westufer steht quasi für die Religion, für das Jenseits, für das Transzendente, für das Leben nach dem Tod, jetzt bei den Ägyptern, oder? Und ich frag mich, ob wir als Kirche vielleicht viel zu oft auf der Ostseite stehen, statt auf der Westseite. Mhm. Also, dass wir quasi auf der Ostseite sagen, ja, da müssen wir uns jetzt einsetzen für die Schwachen, für die Entrechteten. Wir brauchen gesellschaftliche Relevanz. Wir brauchen politische Macht. Wir wollen mitprägen, wie Demokratie funktioniert, etc. und uns da unentbehrlich machen. Aber wir stehen eigentlich am falschen Ufer. Und ich glaube, wenn wir auf der Westseite sind und jetzt nicht im Sinne, weißt du, einer Jenseitsvertröstung, einer Jenseitsreligion, sondern auf der Seite der Transzendenz und da Zeugnis dafür ablegen, dass wir berührt worden sind, dass wir befreit worden sind, dann glaube ich, hat dieses Westufer, und das war ja tatsächlich so in Luxor, einen wahnsinnigen Einfluss auf das, was auf der Ostseite passiert. Aber es muss eben von der Westseite her passieren. Und ich glaube, dass wir als Kirche viel zu oft um Relevanz heischen, um Übersetzung streiten, immer zeigen wollen, dass alles, was da gut läuft auf der Ostseite, eigentlich auf unsere Wurzeln zurückgeht, statt dass wir das Lebendige, nämlich die Gottesbeziehung, das Gebet, die Erfahrbarkeit von Gottes Nähe in Abendmahl, Taufe etc., diese wirkliche Erfahrung einer unbedingten Würde, die jeder Mensch hat vor Gott, gar nicht so stark zum Ausdruck bringen, sondern das viel zu sehr verkopft haben in Regeln, in ethische Erwägungen, in intellektuelle Dokumente, die wir dann auf der anderen Seite, nämlich auf der Ostseite, quasi einzubringen versuchen.
Ja, und das hat aber doch auch zu tun damit, dass im christlichen Glauben eine im besten Falle, also ich muss jetzt beides sagen, im besten Falle bricht im Glauben in dieser Gottesbeziehung, in diesem Zuspruch Gottes, bricht eine Kraft auf in uns, die uns den Mut gibt und den Willen gibt und die Kraft gibt, auch nach den Einsichten zu leben, die wir gewonnen haben, weißt du? Ja. Weil man kann sagen, wir leben ja heute in einer moralisch unglaublich aufgeladenen Gesellschaft. Man weiß eigentlich ziemlich genau, was geboten wäre im Blick auf Ökologie und Umweltschutz, im Blick auf auch auf nächsten Solidarität und so weiter. Aber die Frage ist ja, es gibt ja einen riesen Gap zwischen dieser Knowledge und Action. Gap. Man weiß, was richtig wäre, aber man findet ja, wir, ich schließe mich gerne ein, finden ja oft einfach den Antrieb und die Kraft und den Mut, nicht das zu tun. Und wenn ich die Geschichte des Christentums, auch den Aufbruch dieser Jesusbewegung, die ersten Generationen anschaue, da ist ja etwas, da ist ja eine Bereitschaft bis zur Selbsthingabe, bis zu einer Opferbereitschaft aufgebrochen, die auch im Römischen Reich Aufsehen erregt hat. Das ist das eine, was ich sagen würde, was im Christentum, was man nicht einfach auslagern kann in eine Gesellschaft und in Gesetze, weil man kann dann sicherstellen, dass gewisse Minimalstandards eingehalten werden und kann Leute büßen, die ihren Müll im Wald entsorgen. Aber man kann ja letzten Endes diese Motivation der eigenen Einsicht entsprechend zu handeln, kann ein Staat oder eine Gesellschaft nicht hervorbringen. Sie kann aber auch nicht wirklich auf eine gute Weise oder sie kann auch nicht wirklich helfen, damit umzugehen, wenn man an diesen Einsichten scheitert, weißt du, das Christentum ist ja, ich finde beides, es ist ein...
Ja, und mir fehlt noch etwas, es hat wenig von so einer echten Freude und Begeisterung auf dieser Seite, oder?
Ja.
Ein bisschen, finde ich, ist die Kirche wie so ein Fitnesstrainer, der dir die besten Trainingspläne schreibt, der sich alles ganz genau überlegt hat, aber der leider völlig übersieht, wie es dir gerade damit geht. Und das, was eigentlich die Kraft und Lebendigkeit von Kirche, von religiöser Gemeinschaft wäre, würde darin bestehen, den Spaß am Training, den Spaß am jeweiligen Sport auszudrücken und zu leben und sichtbar zu machen. Und wir sind aber eigentlich sehr, sehr stark auf der Seite von, was wäre das Richtige, sollten wir das nicht alle tun? Wir haben ganz viel in Moral übersetzt von dem, was eigentlich mal etwas unheimlich Fröhliches und Freudiges war. Und das ist deswegen dann natürlich auch enorm unattraktiv. Und ich glaube, der Weg, das jetzt immer weiter übersetzen zu wollen und immer mehr zu sagen, ja, das geht aber alles auf solche Wurzeln zurück und schon Paulus hat und da, das ist einfach langweilig. Das braucht auch kein Mensch. Das braucht wirklich kein Mensch. Das, was es braucht, ist Menschen, die das aus einem echten inneren Antrieb leben. Und das ist natürlich scheißgefährlich, oder? Weil genau das kann wieder in so ein Leistungsdenken kippen, dass man sagt, ja, wenn ich dann als Christin oder Christ aber nicht fröhlich und nächstenliebend unterwegs bin, dann bin ich ein schlechtes Zeugnis. Mhm. Das ist genau der Mechanismus, der eben nicht ausgelöst werden darf.
Ja.
Sondern man sollte sich so lange darum kümmern, sich selbst lieb zu haben und für sich selbst da zu sein, bis das gegen außen strahlt. Ich glaube, das wäre das Eigentliche. Weil die Religion, das Befreiende des Christentums kommt nicht anders in die Welt als durch Menschen, die einzeln davon berührt und gepackt sind. Und deren Leben sich dadurch positiv ändert.
Ja, genau. Und dann kommt aber dann schon dazu, wenn man auch daran scheitert, was man ja täglich tut, dann ist ja das, der christliche Glaube ist ja auch eine, bietet ja auch eine Form des Umgangs mit dem eigenen Scheitern und mit der eigenen Scham darüber. Das ist ja genau das, was in den moralistischen Diskursen gesellschaftlich und so weiter oft fehlt, dass Leute, die dann offensichtlich diese Werte und Einsichten hinter ihnen zurückbleiben, dass man die dann irgendwie brandmarkt oder dass die versuchen, das zu verstecken und so. Und im besten Falle ist ja der christliche Glaube eine Praxis, die uns lehrt, auch zu unserem Scheitern zu stehen, das auch zu bekennen und dann aber auch eine neue Befreiungserfahrung zu machen und zu wissen, ich muss mir das nicht ein Leben lang vorhalten, weil Gott mir das auch nicht ein Leben lang vorhält und ich darf neue Erfahrungen machen und auch neue Kraft schöpfen für mein Leben. Also das ist, ich finde es immer wichtig, beides zu sagen, dass es nicht zu so einem Selbstoptimierungs-
ja, nein, das finde ich natürlich auch. Aber dann könnte man quasi sagen, naja, die Lebendigkeit christlicher Religion liegt darin, dass man diese beiden Erfahrungen machen kann.
Ja.
Und im besten Fall sind unsere Gebäude, Kirchen, Kathedralen etc. Ausdrucksformen davon. Also von der Schönheit, der Freiheit, von der Ergriffenheit durch die Tatsache, dass Gott uns so lieb hat, auch wenn wir klein sind, auf einem kleinen Planet in einem riesigen Universum,
ja.
mit einer ganz kurzen Lebenszeit. Und auf der anderen Seite diese Kraft, die wir haben durch dieses Geliebtsein, für uns und andere da zu sein und die Möglichkeit haben, wenn wir daran scheitern, was wir uns selbst vorstellen, immer wieder neu anzufangen.
Ja, Kirchen als Ausdrucksformen und als Orte, in denen das auch gelebt und gemeinschaftlich praktiziert wird. Das ist für mich, wenn das passiert, dann hat das Christentum noch Pulsschlag.
Ja, genau, super. Hey Manu, wir sind am Ende unseres Themas der Woche. War das schon dein Amen mit dem, solange beides passiert hat?
Das ja, lass uns das als Amen nehmen. Ja, genau. Gut.
Mach noch einen kurzen Ausblick. Was steht bei dir an die Woche?
Ach ja, tolle Dinge. Heute Abend treffe ich mit meinem Team die Steuergruppe des KTEs. Das sind ganz tolle Frauen und Männer, die uns auch beraten im Blick auf Themen, die anstehen, theologisch, ethisch. Und da kommt wahnsinnige, geballte Kompetenz zusammen. Da werden wir heute Abend ein paar Stunden zusammen verbringen. Und dann, dann muss ich mich mal nochmal dem Thema Rechtspopulismus zuwenden. Da wollte ich eigentlich diese Woche noch einen Blogbeitrag fertig machen.
Du hast ja schon einen Blogbeitrag.
Genau, aber das ist quasi der erste Überblicksbeitrag. Ich habe Material für 100 Beiträge und muss jetzt mal schauen, was davon wirklich wichtig ist.
Aber lass uns diesen ersten Beitrag jedenfalls schon mal in den Shownotes veröffentlichen, weil erfahrungsgemäß kann es lange dauern, bis der zweite Beitrag kommt.
Ja, das hat ein bisschen gedauert. Ich
muss vielleicht dazu sagen, der erste Beitrag wurde so ungefähr ab Februar in Aussicht gestellt und ist dann im Juli erschienen. Also vielleicht gibt's was zu Weihnachten.
Ja, genau. Das ist
ich hab ja einen Beitrag geschrieben, der eben genau auf diese Luxor-Geschichte eingeht. Den können wir auch verlinken. Ja. Bei mir steht diese Woche viele Treffen an mit der Geschäftsleitung, mit deinem Team auch haben wir eine Sitzung, wo wir die Arbeit wieder aufnehmen. Und wir sind gerade dran, unsere Webseite ein bisschen hübscher und funktionaler zu machen. Da haben wir auch noch Treffen. Aber insgesamt, glaube ich, werden wir da jetzt mal ganz smooth und ruhig wieder einsteigen und in die Arbeit hineinkommen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, bei der Kaffeepause, die jetzt gleich ist, mal die ganzen Leute wieder zu sehen hier im Haus.
Sehr schön.
Schön, dass ihr dran geblieben seid bis jetzt. Und wir werden nächste Woche wieder was liefern. Ja. Was wissen wir noch nicht? Wir lassen uns da wirklich von Aktualitäten leiten. Wenn ihr aber Themenvorschläge oder Ideen habt oder auch reagieren wollt auf das, was wir jetzt besprochen haben, freut uns das sehr. Ihr erreicht uns über E-Mail. Man kann einfach googeln Manuel Schmidt oder Stefan Jütte. Dann findet ihr die E-Mail. Ihr könnt uns aber auch über Insta schreiben. Ich habe jetzt aber rausgefunden, dass wenn wir nicht befreundet sind, dann sehe ich das immer erst viel zu spät, weil das dann in so einem quasi eine Art Spam-Ordner auf Insta landet. Aber ich werde da von jetzt an reinschauen. Also schickt Nachrichten, Sprachnachrichten oder schriftlich, wenn ihr Ideen und Anregungen habt. Und bis dahin euch allen eine wunderbare, gute Woche. Pürt euch Gott.
Ja, tschüss. RefLab.